Ja, die Lesung ist aus Galater 1. Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu erretten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem Ehre gebührt in von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell von dem abbringen lasst, der euch in die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium, das doch kein anderes ist, nur dass es einige gibt, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel auch ein anderes Evangelium predigen würden als das, welches wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich noch einmal: Wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder will ich menschengefällig sein? Denn wenn ich noch menschengefällig wäre, dann wäre ich nicht Christi Knecht. Ich möchte aber, dass ihr wisst, Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt wurde, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte, und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk übertraf und über die Maßen für meine väterlichen Überlieferungen eiferte. Als es aber Gott gefiel, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn als Evangelium unter den Nationen verkündete, da besprach ich mich nicht sofort mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern reiste nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Dann, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, schreibe ich vor Gott und lüge nicht. Danach kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, war ich persönlich unbekannt. Sie hatten nur gehört: Der uns einst verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er einst ausrotten wollte, und priesen Gott um meinetwillen. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, danke, dass du zu uns durch deine Bibel, durch die Heiligen Schriften redest. Danke, dass sie völlig zuverlässig sind, dass keine Irrtümer darin enthalten sind, sondern dass reine und wahre Evangelium von Jesus Christus darin klar und für jeden Menschen verständlich zum Ausdruck kommt. Und wir bitten dich, dass du uns nun tiefer verankerst im Glauben an Jesus Christus, dass du uns das Evangelium klarer vor Augen stellst und dass wir es verinnerlichen in unseren Köpfen und auch in unseren Herzen. Und das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ja, wir haben uns heute einen recht großen Abschnitt vorgenommen, Galater 1 und 2. Und bevor ich einsteige, nur zur Erklärung, ich werde mich mit dem mittleren Teil, der in Vers 11 hier beginnt und bis Kapitel 2, Vers 10 geht, gar nicht so ausführlich beschäftigen, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Darin geht es um die Frage, ist das Evangelium, worum die Predigt heute geht, ist das Evangelium glaubwürdig? Es ist historisch verankert und Paulus erklärt darin, warum er das Evangelium als nicht menschengemacht betrachtet und warum auch wir es als eine Botschaft von Gott empfangen sollten. Das nur vorneweg. Wir werden uns den Anfang und das Ende anschauen. Aber ich will das vielleicht auch in einen gewissen Kontext stellen. Eine Sache, die viele von uns an der LEC liebgewonnen haben, ist die unglaubliche Vielfalt an Menschen, die Gott hier zusammengerufen hat. Wir kommen aus ganz vielen verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Kulturen. Das stimmt auch für den deutschen Gottesdienst, nicht nur für die englischen. Und es gibt gute Gründe zu glauben, dass wir das auch aus der LEC in die Christusgemeinde, die wir im Oktober gründen werden, mitnehmen werden. Als ich vor kurzem durchgezählt habe, grob, da waren ein gutes Drittel der Erwachsenen mit internationalem Hintergrund. Und bei den Kindern sind es nochmal deutlich mehr, weil oft Deutsche und Internationale heiraten und dann hat man auch internationale Kinder. Nun, das Evangelium, was wir daran sehen, das Evangelium erschafft die Gemeinde aus Menschen, die sich sonst wahrscheinlich nie begegnet wären, die nie miteinander Zeit verbracht hätten und vielleicht auch gar nicht miteinander Zeit verbringen wollten. Was uns eint, was unsere Gemeinschaft erzeugt, ist das Evangelium von Jesus Christus. Und ganz nebenbei, was mich persönlich dabei sehr ermutigt, sind Gespräche mit evangelistisch motivierten Internationalen, die bewusst eine deutschsprachige Gemeinde hier gründen wollen, weil sie sagen, Gott hat uns nach Deutschland gebracht, damit wir Deutsche erreichen. Nicht ausschließlich Deutsche, ja, wir wollen hier nicht ausschließen, sondern auch Deutsche, vorrangig Deutsche, einfach weil sie einen Großteil der Bevölkerung ausmachen. Und ich hoffe, dass wir in unserer Gemeinde, in der Christusgemeinde, diese Proportionen dann auch weiter repräsentieren. Viel internationale und viel, viel mehr Deutsche noch. Wenn uns das Evangelium eint, über alle anderen kulturellen und sonstigen Grenzen hinweg, dann muss umso mehr in unseren Köpfen Klarheit herrschen, was das Evangelium ist. Und dazu schauen wir uns eben in den nächsten Wochen den Galaterbrief an. Der Apostel Paulus schreibt den Galaterbrief um etwa 50 nach Christus, also 17 Jahre nach der Auferstehung von Jesus. Und er schreibt in eine Situation hinein, in der Gemeinden in Galatien riskieren, das Evangelium zu verlieren. Das Evangelium kann man auf ganz viele verschiedene Weisen verlieren. Man kann es rundheraus ablehnen, das ist dann relativ einfach zu erkennen. Schwieriger zu erkennen sind kleinere Veränderungen im Evangelium. Vor allem, wenn sie etwas bestärken, was uns und was im christlichen Glauben wichtig ist. Zum Beispiel, indem man sagt, es ist gar nicht so wichtig, was man glaubt, solange man ein guter und ja, liebevoller Mensch ist. Oder indem man sagt, zum Evangelium gehören eben auch Regeln, die man einhalten muss. Sonst kann man Gott nicht gefallen. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass du sagst, naja, wenn du Christ bist, dann brauchst du einen starken Glauben, der sich auch sichtbar auf dein Leben auswirkt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das Evangelium auf ganz kleine und vermeintlich attraktive Weise verändert. All diese drei Aussagen betonen ja etwas Wichtiges. Liebe, Gehorsam, sichtbarer Glaube. Aber sie machen alle einen grundlegenden Fehler. Sie verdrehen das Evangelium. Jede dieser drei Aussagen verdreht das Evangelium. Paulus schreibt diesen Brief, weil die Gemeinden in Galatien ein verdrehtes Evangelium glauben. Und vielleicht seht ihr das hier direkt, wenn ihr euch Vers 7 anschaut. Ich hoffe, ihr habt das offen vor euch in euren Bibeln. Wenn nicht, dann schlagt sie gerne nochmal auf. Vers 7, dort sagt Paulus, es gibt einige, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Und wie schon angedeutet, lehnen diese einigen das Evangelium Christi nicht rundheraus ab. Sie drohen auch nicht mit Gewalt, wenn jemand es weiter glaubt. Wenn man ein Poster von diesen einigen und ihrem Angriff auf das Evangelium zeichnen würde, oder auf per künstlicher Intelligenz zeichnen würde, dann wären da keine Granatexplosionen im Hintergrund, keine Guerillatruppen, die auf die Gemeinde zustürmen. Sondern wohlmeinende, ernsthafte Menschen mit plausibel klingenden Argumenten, die uns attraktiv erscheinen. Und diese wohlmeinenden, ernsthaften Menschen streiten das Evangelium nicht ab. Sie ergänzen es nur ein kleines bisschen. Sie verändern es ein klitzekleines bisschen. Auch heute noch begegnen wir wohlmeinenden, ernsthaften Menschen, die das wahre Evangelium nur ein klitzekleines bisschen verändern. Und vielleicht sagen sie, hey, das Evangelium, das passt nicht mehr in unsere Zeit, wir müssen es anpassen, damit wir den Leuten heute noch relevant die Botschaft von Gottes Liebe vermitteln. Oder auf andere Weise, das war jetzt nur eine. Und das Ergebnis schauen wir uns gleich an. Aber lasst uns zuerst das wahre Evangelium anschauen. Das Evangelium von Christus, wie Paulus es hier in Vers 7 bezeichnet. Was ist das Evangelium von Christus? Nun, es ist nicht schwer zu verstehen. Unsere Gemeindebibeln haben zwar fast 1300 Seiten und sie alle handeln von Jesus Christus. Das ist etwas, was uns als Christen eint, der Glaube, dass die ganze Bibel von Jesus Christus spricht, aber die Botschaft selbst ist nicht kompliziert. In Vers 4 schafft Paulus es sogar, fast das gesamte Evangelium in einem einzigen Satz zusammenzufassen. Kommt mir zu Vers 4. Dort schreibt Paulus, Jesus Christus hat sich selbst für unsere Sünden gegeben, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu erretten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Und wir können Vers 5 ergänzen, ihm gebührt Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Um das Evangelium von Christus zu verstehen, brauchen wir zuallererst Gottes Perspektive auf uns selbst. Und die lautet auf den Punkt gebracht in Vers 4, wir brauchen Errettung. Jesus Christus kam, um uns zu erretten, heißt es hier. Wir brauchen Errettung, weil wir uns nicht selbst erretten können. Eine Philosophie würde uns sagen, dass wir Erleuchtung brauchen, um uns ein besseres Leben oder ein vollkommenes Leben zu ermöglichen. Andere Religionen würden sagen, dass wir etwas tun müssen, Gottes Gebote halten müssen, um in den Himmel zu kommen. Das Evangelium besagt dagegen, dass wir weder Erleuchtung brauchen, noch etwas tun müssen. Wir brauchen Errettung. Wir brauchen ein Handeln, ein Tun von außen, weil wir uns nicht selbst retten können. Ein Ertrinkender braucht kein Handbuch zum Schwimmen, wie es die Philosophie uns sagt. Er braucht einen Retter. Und genauso auch wir, schreibt Paulus, denn wir sind hilflos verloren in einer gegenwärtigen, bösen Welt, in der wir ertrinken. Nun, was meint Paulus mit diesem Ausdruck gegenwärtige, böse Welt? Bei böser Welt haben wir bestimmte Assoziationen im Kopf, aber Paulus denkt weniger an physische Gewalt, auch wenn die natürlich sehr real ist. Das haben wir im letzten Jahr wieder sehr deutlich gespürt. Paulus sagt auch nicht, dass es in dieser Welt nicht auch Gutes gibt. Diese Welt ist nicht so schlecht, wie sie sein könnte. Warum also beschreibt Paulus diese Welt als böse? Nun, weil sie ihrem Schöpfer Gott feindselig gegenübersteht. Diese Welt ist voller falscher Götter und vom ersten Atemzug sind wir ihnen ausgesetzt. Geld, Sex, Karriere, Macht, Familie und so weiter, das sind Götter, die unsere Anbetung einladen und sogar fordern. Über all dem thront dann noch ein größerer Gott, der Gott meines eigenen Egos. Mein Verlangen, meine Wünsche, meine Bequemlichkeit, meine Zukunft, mein. Das ist der Gott des Egos. Nun, wir leben in dieser gegenwärtigen bösen Welt nicht als unschuldige Menschen. Sondern wenn wir auf das eigene Leben schauen, dann beten wir diese Götter nur allzu bereitwillig an. Wir brauchen eine Rettung aus dieser bösen Welt. Aus mehreren Gründen, aber was Paulus hier am meisten betont in Vers 4, ist unsere eigene Rebellion gegenüber Gott, aus der wir errettet werden müssen. Christus, heißt es hier, hat sich für unsere Sünden hingegeben. Wir brauchen Errettung vor uns selbst, weil wir durch unsere eigenen Sünden hilflos und verloren sind. Wir brauchen Errettung aus dieser bösen Welt, vor uns selbst und noch vor etwas anderem. Am Anfang des christlichen Glaubens steht die Erkenntnis, dass wir die Rebellen waren. Wir haben unsere kleinen Fäustchen gegen den Schöpfer geschüttelt und wir haben ihm gesagt, bleib du bloß weg aus meinem Leben, ich mach, was mir passt. Wir haben gegen Gott geputscht. Wir haben seinen guten Plan für unser Leben ignoriert. Wir haben gegen seinen Willen gehandelt und wir haben dabei, wenn wir ehrlich sind, ziemlich viel Schaden angerichtet. Das sehen wir, wenn wir auf die Umwelt schauen. Das sehen wir, wenn wir auf die Kriege schauen. Das sehen wir bei anderen Menschen, die wir verletzt haben. Und das sehen wir bei uns selbst. Wir machen diese Schöpfung kaputt und das ist Gott nicht egal. Gott ist ein gerechter Gott und er ist zornig über unsere Sünde. Und davor brauchen wir Errettung. Und genau das bringt uns zum zweiten Punkt in Vers 4 und dem wunderbaren Evangelium von Jesus Christus. Schauen wir uns an, was Jesus getan hat. Ja, wir haben uns angeschaut, was wir getan haben, unsere Sünde. Schauen wir uns an, was Jesus getan hat. Vers 4, Christus hat sich selbst für unsere Sünden gegeben. Jesus Christus hat nicht gegen Gott rebelliert. Er ist der Einzige ohne Sünde und ohne Schuld vor Gott. Aber Jesus entscheidet sich aus freien Stücken, aus Liebe für uns, dass er sich selbst gibt. Er opfert sich stellvertretend für unsere Sünden. Er gibt sich für uns. Und er gibt sich nicht nur für die Sünden in der Vergangenheit und von jetzt an müssen wir aber selbst Gutes tun und nur noch Gutes, nicht mehr sündigen. Nein, Jesus ist für alle Sünden, alle unsere Sünden gestorben. Jesus macht uns vollkommen frei von unserer Sünde. Jesus hat alles getan, damit wir gerettet sind, nicht nur 90% und wir müssen die restlichen 10 beitragen, nicht einmal 99%. Er hat 100% getan. Er hat sich für unsere Sünden gegeben, um uns zu retten. Das ist das eine und das wahre Evangelium. Und ich frage euch, wenn wir nach Markkleeberg gehen oder auch dieses Jahr, wenn es noch nicht so weit ist, ist das die beste Botschaft aller Zeiten? Das ist nicht nur Kopfwissen, Das ist ein Wissen, das dein Herz erfüllt mit Begeisterung für diesen Gott und für Jesus Christus, der dich errettet hat. Ist das die beste Botschaft aller Zeiten? Ist das die beste Botschaft für uns? Ja. Ist das die beste Botschaft für die verlorenen Menschen dort draußen? In Markkleeberg oder in Leipzig? Absolut. Gerade eben habe ich schon erwähnt, dass Vers 4 fast das gesamte Evangelium enthält. Ein Teil fehlt. Und den finden wir in Vers 1. Dort finden wir, was der Vater getan hat. Er hat Jesus Christus von den Toten auferweckt. Und das zeigt, dass Jesus Christus von Gott dem Vater das Opfer von Jesus angenommen wurde. Das heißt, wir sind frei von unserer Sünde, weil Gott das Opfer angenommen hat. Und wir sind nicht frei durch eigenes Tun, sondern indem wir uns auf das verlassen, was ein anderer getan hat. Jesus Christus, unser Retter. Warum hat der Vater das getan? Warum würde Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus in diese Welt schicken? Um für Rebellen, um für seine Feinde, um für Menschen wie uns einen grausamen Tod am Kreuz zu erleiden. Nun, die Antwort lautet nicht, weil er etwas Liebenswertes an uns gefunden hätte. Etwas Rettungswertes. Sondern Vers 4, er hat es aus einem ganz bestimmten Grund getan. Er hat es nach seinem Willen getan. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Er hat uns gerettet, weil er es wollte. Und das ist eine wunderbare Erkenntnis. Denn wenn unsere Rettung von uns selbst abhängig wäre, dass etwas Liebenswertes oder Gutes in uns gefunden werden würde, dann müssen wir in ständiger Furcht leben, dass Gott es sich anders überlegen könnte, wenn wir etwas Schlechtes tun. Und noch etwas, und noch etwas. Je länger man Christ ist, umso mehr erkennt man das Maß seiner eigenen Sündhaftigkeit. Umso mehr erkennt man, wie schlecht man eigentlich ist. Wie groß wären Furcht und Verzweiflung angesichts dieser Erkenntnis, wenn Rettung anders wäre als allein nach Gottes Wille. Aber so heißt es hier, es ist allein aus seinem Willen geschehen. Und dieser Wille ändert sich nicht. Gott kannte dich schon, bevor du umgekehrt bist und zu Jesus gekommen bist. Er wusste alles, was du getan hast und was du tun wirst. Und er hat dich trotzdem retten wollen, weil es sein Wille ist. Und das gibt dir Sicherheit im Evangelium. Und das heißt, wir sind gerettet allein aus Gottes Gnade, völlig unverdient, allein als Geschenk Gottes, allein weil Gott es wollte. Und dafür, Vers 5, wir haben ihn schon ergänzt, dafür gebührt Gott allein Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Das also ist das eine wunderbare Evangelium. Und ich will dich fragen, ist das das Evangelium, das du glaubst? Das ist eine unglaublich wichtige Frage, denn wenn du ein anderes Evangelium glaubst, dann glaubst du überhaupt kein Evangelium. Paulus sagt im nächsten Abschnitt nämlich, es gibt kein anderes Evangelium. Sobald man das Evangelium auch nur ein klein wenig ändert, hat man nicht nur ein anderes Evangelium, das genauso wirksam ist, man hat überhaupt kein Evangelium mehr. Und lasst uns unter diesem Gesichtspunkt einfach nochmal die Aussagen von Vers 4 unter die Lupe nehmen. Erstens, das wahre Evangelium besagt, dass Menschen so hoffnungslos verloren sind, dass sie komplett gerettet werden. Sie können nichts zu ihrer Rettung beitragen. Jetzt stellt euch vor, ihr unternehmt eine kleine Änderung daran. Zum Beispiel, indem er sagt, dass Jesus eben uns zu beeindruckenden, ja, gar keine Frage, 99% gerettet hat. Wir müssen nur noch 1% hinzufügen. Und das würde bedeuten, Jesus hat seinen Teil am Kreuz schon geleistet und der Rest hängt jetzt aber an dir und mir. Sobald du sagst, dass du den kleinsten Anteil selbst beitragen kannst oder musst, musst du das Unmögliche vollbringen und dich selbst erretten. Und du hast das ganze Evangelium verloren. Mach das nicht. Mach dich nicht besser, als du bist. Sonst hast du das Evangelium verloren. Zweitens besagt das Evangelium aber nicht nur, dass Menschen nicht zu ihrer Rettung beitragen können, sondern die wunderbare Botschaft ist ja gerade, dass wir es nicht tun müssen. Jesus Christus hat ein für alle Mal, wie wir es gleich in der, im Abendmahl auch hören werden, ein für alle Mal ein vollkommenes Opfer für uns dargebracht. Aber auch hier gilt, nimmt man von diesem vollkommenen Opfer auch nur den kleinsten Anteil weg, dann müssen wir den Rest liefern. Hängt auch nur 1% an uns, dann hängt alles an uns von hier ab. Und das Evangelium ist wieder verloren. Entweder Jesus hat alles geschafft oder es hängt alles an uns. Als dritten Punkt, warum Gott das getan hat, ja, wir haben besagt das Evangelium, dass Gott uns allein aus seiner Gnade und nach seinem Willen errettet hat. Aber wie wir schon gesehen haben, ist es nicht allein aus Gottes Gnade. Müssen wir selbst vor Gott liebenswert oder rettenswert erscheinen, auch dann müssten wir das Entscheidende an unserer Rettung selbst erbringen. Wir müssten vor Gott gut erscheinen. Wir müssten so tun, als ob. Obwohl wir wissen, dass es nicht so ist. Das verdrehte Evangelium, ein verändertes Evangelium, ist überhaupt keins mehr. Es ist ein umgekehrtes Evangelium, in dem wir alles liefern müssen. Wenn das wahre Evangelium sagt, Gott hat alles getan. Es gibt kein anderes Evangelium, verändere auch nur das kleinste Detail, füge etwas hinzu oder nimm es hinweg und du hast das ganze Evangelium verloren. Wie sehr müssen wir als Gemeinde darauf achten, dass wir am wahren Evangelium nichts verändern? Manchmal wird auf Theologie herabgeblickt, auf die Details, die sind nicht so wichtig. Ja? Wichtig ist, dass man guter Mensch ist, an Jesus glaubt, Jesus lieb hat. Wir müssen darauf achten, dass wir am wahren Evangelium nichts verändern. Wir brauchen die Details. Nicht nur für uns, sondern auch für die Verlorenen, für die wir in dieser Stadt leben. In Leipzig, in Markkleeberg. Den wir dieses Evangelium verkünden. Und Paulus nennt hier zwei überaus ernste Folgen, wenn man das Evangelium verändert. Die erste finden wir in Vers 6. Wer das Evangelium verändert, der verliert die Beziehung zu Gott. Seht ihr das in Vers 6? Dort heißt es, wenn man sich zu einem anderen Evangelium bewegen lässt, was geschieht da? Ihr lasst euch von dem abbringen, der euch in die Gnade Christi berufen hat. Ja, also von Gott. Im Evangelium von Jesus Christus begegnet uns Gott als liebevoller Vater. Er schenkt uns eine Beziehung mit sich selbst. Und diese Beziehung fließt über von vollkommener, von wunderbarer Gnade. Er gibt uns Frieden mit sich. Trotz unserer Rebellion. Nirgendwo außer im Evangelium finden wir dieselbe Liebe und Gnade. Das Evangelium zu verändern, das heißt nichts anderes, als die Gnade Gottes auszuschlagen, das Geschenk auszuschlagen. Das wäre so, als ob man an Weihnachten jemandem das beste und das kostbarste Geschenk überreicht, das man sich vorstellen kann. Und der andere schaut es an und sagt, da fehlt was. Und macht hier noch was dran und ändert hier noch was. Und am Ende sagt er vielleicht, nee, gefällt mir nicht. Ja, wir können das Evangelium nicht verändern oder ausschlagen, ohne die Beziehung mit Gott zu zerstören. Kein Evangelium, keine Gottesbeziehung. Und Paulus geht in Vers 8 noch einen Schritt weiter und er beschreibt, wie diese verlorene Gottesbeziehung aussehen würde. Er sagt, wer das Evangelium verfälscht, ist verflucht. Ja, seht ihr das in Vers 8? Wenn auch wir oder ein Engel, also er bezieht sich ja selbst mit ein, wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden, als das, welches wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und das Gleiche wiederholt er dann nochmal in Vers 9. Der sei verflucht, ihm ist es ernst. Ja, dieser Fluch ist das Gegenteil des Segens, den wir durch das Evangelium empfangen. Wenn man anderen diesen Segen des Evangeliums, diesen rettenden Segen vorenthält, dann liegt auf einem der Fluch. Der Fluch Gottes. Und das heißt natürlich nicht, dass jemand, der das tut, nie mehr gerettet werden kann. Vielleicht merken wir haben in der Vergangenheit etwas Falsches getan, aber es ist nie zu spät für die Umkehr. Aber wir müssen umkehren hin zum wahren Evangelium. Keine Sünde ist zu groß für Gottes Gnade. Und wenn wir das falsche Evangelium verkündigt haben, dann müssen wir uns zum wahren bekehren. Also wir sehen hier, denke ich, warum Paulus so deutlich auf Verfälschung des Evangeliums reagiert. Wenn es nur ein Evangelium gibt, durch das Menschen gerettet werden, dann zerstört jede kleinste Veränderung eben die Möglichkeit einer Gottesbeziehung. Die Möglichkeit, Gott als Vater zu haben, durch den Glauben an seinen Sohn. Das ist die erste Konsequenz eines veränderten Evangeliums. Die zweite ist, wer das Evangelium verändert, der zerstört die Gemeinde. Und dazu müssen wir jetzt eine Seite weiterblättern, zu Vers 11 in Kapitel 2. Und dort beschreibt Paulus einen Konflikt mit Petrus. Petrus, seines Zeichens ebenfalls Apostel, verbringt mit Paulus eine gemeinsame Zeit in einer Stadt namens Antiochia, erfahren wir hier, und sie haben dort Tischgemeinschaft mit nicht-jüdischen Christen. Also dazu muss man wissen, dass Juden und Nicht-Juden eigentlich keine solche Gemeinschaft haben können, konnten. Die jüdischen Reinheitsgebote erlauben das nicht. Aber nun tritt das Evangelium auf den Plan. Und es besagt, dass Jesus das Gesetz, die Reinheitsgebote, alles erfüllt hat. Und dass niemand aus eigenen Werken errettet werden kann. Egal, ob du Jude bist oder nicht Jude, jeder, der sich auf Jesus verlässt, ist vollkommen gerettet und hat damit Gott als Vater. Jeder, der an Christus glaubt, ist damit also Teil von Gottes Familie. Egal ob jüdisch oder nicht jüdisch, Christen werden dadurch eins in Gottes Familie. Eins durch ihre gemeinsame Rettung in Jesus. Das ist Gemeinde. Eine liebevolle Gemeinschaft aus Menschen von ganz verschiedenen Hintergründen, die Gott zum Vater haben. Das eint uns, aber nur durch das eine und das wahre Evangelium von Christus. Also nun zum Konflikt zwischen Petrus und Paulus. Lesen wir dazu die Verse 11 bis 13 in Kapitel 2. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er im Unrecht war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, also einem jüdischen Christen aus Jerusalem, aß er mit denen aus den Nationen, also den nicht-jüdischen Christen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei angesteckt wurden. Er wurde. Seht ihr den Fehler, den Petrus macht? Aus Furcht vor anderen verleugnet er die Gemeinschaft, die er mit nichtjüdischen Christen im Evangelium hat. Diese anderen verlangen von den Nichtjuden, dass sie die Werke des Gesetzes einhalten. Sie sagen, wenn ihr Christen sein wollt, dann ist das Evangelium von Jesus Christus nicht genug. Ihr müsst euch beschneiden lassen und ihr müsst das Gesetz von Moses halten. Obwohl doch das Evangelium besagt, dass wir nichts tun können und nichts tun müssen, um zu Gottes Familie zu gehören. Wir müssen nur Jesus vertrauen. Und das ist auch kein eigenes Werk, sondern ein Geschenk Gottes. Das Vertrauen auf Jesus ist das Ende aller eigenen Werke. Und hier schottet Petrus sich ab als Jude von den Nichtjuden und er fordert von ihnen, dass sie dem Evangelium etwas hinzufügen. Petrus verändert das Evangelium. Vielleicht nicht intellektuell, aber in der Praxis. Und er tut das, weil er die Juden aus der Beschneidung fürchtet. Ja, sein größter Respekt gilt nicht mehr Gott, sondern den anderen Juden, den Juden. Und Paulus sagt dazu in Vers 14, dass Petrus und die anderen mit ihm ihr Leben nicht aufrichtig führen, nicht nach der Wahrheit des Evangeliums. Das heißt, es gibt ein Leben, in der, das dem Evangelium entspricht, dem wahren Evangelium entspricht. Und Paulus schreibt dazu in Vers 15, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Also was er damit meint ist, die Nationen haben diese Offenbarung im Gesetz, die Gottesoffenbarung nicht. Doch, fährt er fort in Vers 16, weil wir wissen, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Christus Jesus, haben auch wir an Jesus Christus geglaubt, damit wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerechtfertigt. Also Paulus erklärt hier, warum Petrus falsch liegt und wo er das Evangelium verändert. Und er sagt, warum nichtjüdische Christen einen großen Fehler machen, den er dann im weiteren Verlauf des Galaterbriefs noch weiter ausführt. Warum sie einen entscheidenden Fehler machen, wenn sie sich beschneiden lassen, wenn sie beginnen, die Gebote zu halten. Aber dazu mehr in den kommenden Wochen. Ich möchte euch an der Stelle das mitgeben. Lasst uns darauf achten, dass wir das Evangelium weder direkt verändern, so wie wir es am Anfang gehört haben, indem wir es zu leicht nehmen. Es kommt nur darauf an, dass wir liebevolle Menschen sind, dass wir Gutes tun. Oder dadurch, dass wir zu streng sind, so wie es hier der Fall ist. Lasst es uns nicht theologisch verändern in unseren Köpfen, aber lasst es uns auch nicht in der Praxis verleugnen, so wie Petrus es hier tut. Denn beides zerstört die Gemeinschaft, für die Christus gestorben ist. Die Gemeinschaft mit Gott als Vater und die Gemeinschaft miteinander als Gottes Familie aus allen möglichen Hintergründen, die das eine Evangelium eint. Lasst uns darauf achten, dass wir das wahre Evangelium mit in dieses Jahr hineinnehmen, zu den Menschen tragen, die es hören müssen. Und vielleicht bist du jemand heute, der dieses eine Evangelium braucht. Das Evangelium davon, dass du selbst nichts tun kannst, aber auch nichts tun musst, weil Jesus alles für dich getan hat, um dich von deinen Sünden zu retten. Lasst uns Acht haben, dass wir dieses eine Evangelium für uns annehmen, dass es uns mit Freude füllt und dass wir es hinaustragen in unsere Städte, in unsere Beziehungen. Lasst uns dazu beten. Allmächtiger Gott, danke, dass du uns im Galaterbrief so deutlich zeigst, dass es nur ein Evangelium gibt. Und dass es das beste Evangelium ist, das vollkommene Evangelium, weil du alles tust, um uns zu erretten durch deinen Sohn Jesus Christus. Herr, und wir bitten dich um die Erkenntnis, die nur dein Heiliger Geist in uns schenken kann, dass wir Errettung brauchen und dass wir nichts beitragen können zu unserer Errettung, dass auch kein Kopfwissen hilft, sondern nur das eine Evangelium, das Vertrauen auf deinen Sohn Jesus Christus und nichts anderes. Und hilf uns in diesem Jahr, dass wir uns nicht abschotten von Menschen, die uns nicht gefallen, von Menschen, die sich falsch verhalten, die das Falsche glauben, Herr. Auch wir waren einmal in der Situation. Sondern hilf uns. Hilf uns, dass wir niemanden ausschließen vom Evangelium. Hilf uns, dass wir niemanden aus unserem Freundeskreis ausschließen. Hilf uns, dass wir die Grenzen, die vielleicht kulturell noch bestehen, dass wir die im Glauben an das Evangelium auch in unserer Gemeinde überschreiten. Schenk du eine tiefe, eine feste Gemeinschaft zwischen Menschen aus allen Nationen, allen, die an deinen Sohn Jesus Christus glauben. Und in seinem Namen bitten wir dies. Amen.